In der Slowakei ist ein Sozialdemokrat zum Präsidenten gewählt worden. Peter Pellegrini heißt er, ist 48 Jahre alt und der bisherige Parlamentspräsident. Klingt unspektakulär? Nur so lange, bis man seine Haltung zum Krieg in der Ukraine kennt. Klar argumentiert er nämlich gegen unterstützende Waffenlieferungen für die Ukraine und hat auch deutlich gemacht, dass sich Kiew aus seiner Sicht auf sofortige Friedensgespräche mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin einlassen sollte. Interessantes Faktum, Pellegrini bezieht sich bei seiner Argumentation ausdrücklich auf den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, nutzt ihn gewissermaßen als eine seinen Kurs unterstützende Referenz. Mit Blick auf die europäische Idee ist bemerkenswert, dass Pellegrini in seiner Siegesrede nicht etwa die europäische Integration, sondern vor allem nationale Interessen ins Zentrum stellte. Hier hören wir ihn auf seiner Wahlparty gestern Abend.
Außerdem setze ich mich dafür ein, dass die Slowakei unabhängig von der Meinung anderer für den Frieden eintritt und werde mich nicht an einem Krieg beteiligen. Die Kritik derjenigen, die diese Haltung ablehnen, wird mich nicht von meinem Engagement abhalten.
Als Reaktion auf die Wahl Pellegrinis gibt es aus der deutschen Politik jetzt aufsehenerregende Äußerungen. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen etwa legt der Slowakei einen Austritt aus der Europäischen Union nahe. Pellegrini sympathisiere offen mit Putin. Röttgens Schluss, Zitat, die EU darf und kann das nicht weiter tolerieren. Was heißt das? Wozu führt das? Bröckelt in der EU gerade die Unterstützung für die Ukraine? Zerbricht Europa an der Gretchenfrage, wie hältst du es mit Russland? Darüber wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Und zwar mit einem sehr prominenten Mann. Einem Mann, der Europa lange Zeit auf der ganzen Welt repräsentiert hat, der nahezu alle politischen Schwergewichte von Donald Trump bis Wladimir Putin persönlich kennt und der als europäischer Chefdiplomat über ein unvergleichliches Erfahrungswissen verfügt. Heute im FAZ-Podcast für Deutschland, exklusiv für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Gast der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Das ist doch schon was, ein richtiges europapolitisches Schwergewicht heute. Ich freue mich auf das Gespräch an diesem Montag, den 8. April. Mein Name ist Simon Strauß und es ist wunderbar, dass Sie dabei sind. Jean-Claude Juncker ist ein luxemburgischer Politiker der christdemokratischen CSV, die im Europaparlament zur Europäischen Volkspartei EVP gehört. Juncker war lange Zeit Premierminister von Luxemburg, von 1995 bis 2013, war auch Finanzminister und stand dann von 2014 bis 2019 an der Spitze der Europäischen Kommission als Vorgänger von Ursula von der Leyen. Ich freue mich jetzt sehr, dass er sich Zeit nimmt für ein längeres Gespräch zur Lage der europäischen Nation hier bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland. Eine richtige kleine Ehre ist das. Ich grüße Sie, Herr Präsident.
Ja, guten Morgen.
Aus der Slowakei erreichten uns heute Morgen nervenaufreibende Nachrichten. Ein Sozialdemokrat ist zum Präsidenten gewählt worden, der die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland auffordert und die militärische Unterstützung durch Europa in Zweifel zieht. Deutsche Politiker wie der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen fordern jetzt als Reaktion darauf den Austritt der Slowakei aus der EU. Wie geht man aus Ihrer Sicht, Herr Juncker, am besten mit Putin-Sympathisanten in europäischen Chefsesseln um?
Ich war auch lange ein Sympathisant von Putin, bis er die Krim überfallen hat und den Krieg in und gegen die Ukraine losgetreten hat. Ich bin aber überhaupt kein Sympathisant gewesen, nachdem ich diese Dimension in meinen Beziehungen zu Putin abgestellt habe, von denen, die in der Europäischen Union entgegen der gemeinsamen Beschlusslage den Eindruck vermitteln, als wäre sie eher auf der Seite von Putin und dem Moskauer Regime, also auf der Seite des angegriffenen Staates, der angegriffenen Nation Ukraine. Was kann man dagegen tun? Eigentlich kann man dagegen nicht viel anders tun, als das Empfangsgerät abzuschauen, was Einzelne gegen den europäischen Mainstream in die Welt hinaus posaunen, vor allem nach Moskau hin posaunen, dürfte uns eigentlich nur am Rand interessieren. Die Position der Europäischen Union muss klar sein, wir sind gegen den Überfall Russlands Wir sind gegen die Verletzung des internationalen Rechts Basta.
Ja, sollte uns nur am Rande interessieren. Das stimmt. Auf der anderen Seite deutet sich ja doch schon eine neue Allianz an, wenn man auf Viktor Orban in Ungarn schaut, wenn man auf einen möglichen tschechischen neuen Präsidenten Babiš wieder schaut, der wiedergewählt werden könnte und jetzt eben in der Slowakei auch. Also fürchten Sie da nicht, dass es sich eine Allianz herausbilden könnte der Pro-Putin-Leute?
Es gibt in Europa 27 Mitgliedstaaten plus die Europäische Kommission, die ja kein Mitgliedstaat ist, sondern ein Gesamtkunstwerk aus eigener Konstruktion. Das sind viele, auch wenn ich dazu die vielen Alliierten über die ganze Welt verstreut hinzuzähle. Das, was sich da in der Slowakei nicht überraschend anbahnt, das war in Ungarn nicht überraschend seit Jahren schon, offizielle Position der dort Regierenden ist. Und auch wenn sich noch ein Dritter hinzugesellen würde, ergibt noch lange nicht die Bewegungskraft, die es bräuchte, um diese jetzt singulären Standpunkte zu einem Mehrheitsstandpunkt umzufunktionieren.
Seit Ende letzter Woche werden die Gemüter hierzulande, aber auch über Deutschland hinaus, von Berichten über europäische Politiker erhitzt, die verdeckte Zahlungen aus Russland erhalten. Es gibt auch klare Anzeichen für russische Desinformationskampagnen. Wie positionieren wir uns als Europa gegenüber einem immer aggressiver auftretenden Russland, Ihrer Meinung?
Zum einen muss man, falls diese Gerüchte stimmten, und ich glaube, sie stimmen jedenfalls zu großem Teil, man muss das öffentlich machen. Die Verdachtsmomente, die man hegt, muss man öffentlich machen, damit die in Moskau das Regierungstreppel schwingenden Politiker merken, dass wir nicht naiv sind und dass wir uns nicht vertröpeln lassen. Wenn sich überall in Europa herumgesprochen hat, dass einige in die eigene Tasche arbeiten und wenn sich herumspricht, dass die Fake News zu einem Regierungsmotto in Moskau geworden sind, dann verfehlen diese Versuche, das politische Geschehen in Europa von außen her zu gestalten, indem man lügt, ihre Wirkung.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Ukraine-Krieg etwas globaler schauen, ich meine, es gab ja schon am Anfang die Hoffnung auch, dass die EU da als ein Vermittler tätig sein könnte, um diesen Krieg entweder gar nicht erst zum Ausbruch kommen zu lassen oder dann schnell zu beenden. Wenn Sie von heute, 2 Jahre danach, drauf schauen, hat die EU als Vermittler im Ukraine-Krieg aus Ihrer Sicht versagt?
Also wer versucht, nach dem, was wir jetzt wissen, Putin in subtile Vermittlungsgespräche einzubinden, der wird scheitern. Es hat ja das Minsker Abkommen gegeben. Da stammt das Wesentliche drin, das von der Ukraine und auch von Russland zu beachten wären. Diese Vereinbarungen wurden vornehmlich auf Seiten Russlands nicht beachtet. Das heißt, dieser Vermittlungsversuch der Europäischen Union, damals Hollande und Merkel, ist nicht gescheitert. Gescheitert ist die Zuverlässigkeitstemperatur Moskaus.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Merkel und Hollande, das war ja noch eine deutsch-französische Einigkeit. Das hat man jetzt aktuell nicht das Gefühl. Also das deutsch-französische Verhältnis scheint momentan auf einem Tiefpunkt. Wie schädlich ist die gestörte Beziehung zwischen Macron und Scholz aus Ihrer Sicht für die EU im Ganzen?
Also ich bin ja ein altes europäisches Schlachthaus. Insofern bin ich an diesen deutsch-französischen immer wieder aufkeimenden Dissens mehr als gewohnt, habe jahrelang in der Atmosphäre dauernder Zwistigkeiten zwischen Berlin und Paris gelebt. Wir haben die Nicht-Deutschen und die Nicht-Franzosen es immer wieder geschafft, die Standpunkte beider sich aneinander herannähern zu lassen. Ich bin da weniger aufgeregt als viele, denen die Langzeitperspektive nach hinten fehlt und die Vorstellungsperspektive nach vorne abgeht. Aber gut ist es nicht, dass der öffentliche Eindruck entsteht, als ob beide Scholz und Macron sich weniger gut verstehen würden als ihre respektiven Vorgänger. Man könnte sich ein bisschen auch öffentlich erkennbar die Hand geben.
Ich würde Ihnen gerne 2 O-Töne kurz vorspielen. Einmal den französischen Präsidenten Macron, der Bodentruppen für die Ukraine in Aussicht stellt, und einmal den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, der das klar ablehnt.
Derzeit gibt es keinen Konsens, Bodentruppen zu entsenden. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles Notwendige tun, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnt.
Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Die NATO ist und wird keine Kriegspartei. Dabei bleibt es. Wir wollen nicht, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Darüber sind wir uns mit allen unseren Verbündeten einig. Das bedeutet auch keine deutsche Kriegsbeteiligung. Um es klipp und klar zu sagen, als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden. Das gilt, darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen. Und darauf können Sie sich verlassen.
Sollte die EU aus Ihrer Sicht eher den Scholz-Kurs oder den Macron-Kurs fahren? Was würden Sie sagen?
Es wäre der EU anzuraten, ihre einzelnen Mitglieder zu bitten, nicht mit öffentlichen Vorschlägen vorzubrechen, die nicht mit den anderen Partnern in der Europäischen Union abgesprochen sind. Wer dies tut und wer immer Solo-Touren aufs Parkett legt, macht sich eigentlich das Verdacht ist schuldig, als ob er bewusst oder unbewusst, ich denke unbewusst, das Spiel von Putin mitmachen würde. Ich bin eigentlich der Auffassung, dass man in einer derartig zugespitzten Konfliktposition nie sagen sollte, was man nicht tut. Weil das vereinfacht das Geschäft dessen, der am anderen Ende des Tisches sitzt, also in dem konkreten Fall Putin. Bin aber auch eigentlich, dass die Substanz dieser Macron-Überlegungen anbelangt, sehr dagegen, dass man, wenn es denn zum Vollzug käme, europäische, also westeuropäische, also EU-Soldaten schickt. Dies würde einen Schaden provozieren, der lange anhalten würde. Und das sollten wir unseren Kindern und Kindeskindern nicht tun, dass sie in einer nachkalter Krieg-Atmosphäre, der sich immer stärker erwärmen würde, leben müssten. Das sollten wir tun, ist vermeiden.
Habe ich Sie da richtig verstanden, wenn ich nochmal nachfragen darf, dass Macrons Solo-Nummern, wie Sie gesagt haben, eigentlich implizit das Spiel Putins mitspielen? Habe ich es korrekt verstanden?
Ich sagte, dass das unbewusst Putin der Nutznießer europäischen Dissenses in allen die Ukraine betreffenden Fragen, dass das in die Hände von Putin spielt. Mhm. Nicht, dass Macron das gewollt hätte, das war ja nicht sein Absicht, aber das Ergebnis könnte durchaus das eben beschriebene sein.
Ja. Mit Blick auf die militärstrategisch jetzt immer bedeutender werdende Stellung des Baltikums, gerade heute werden, glaube ich, 5000 deutsche Soldaten dorthin verlegt oder jedenfalls eine Verlegung vorbereitet. Also diese bedeutender werdende Stellung des Baltikums, auch Polens natürlich, verschiebt sich aus Ihrer Sicht da gerade das Zentrum Europas nach Osten?
Nein, das haben sich die Herausforderungen an die Europäische Union verschoben. Die größte Herausforderung an die Europäische Union, an ihre Stabilität, auch an ihre Resilienz und Resistenzfähigkeit kommt aus Moskau. Insofern sind die direkten Nachbarn Russlands viel eher und stärker betroffen als die Portugiesen oder die Malteser. Insofern verschiebt sich nicht das Gewicht der Europäischen Union nach Osten, sondern es hat sich die Herausforderungsdichte verschoben und auf diese Herausforderungsdichte reagieren wir, weil wir unsere ost- und mitteleuropäischen Freunde nicht im Regen stehen lassen dürfen und auch nicht im Regen stehen lassen sollten.
Mhm. Unlängst haben Sie die europäische Verteidigungspolitik als in einem embryonalen Zustand befindlich beschrieben. War da auch ein bisschen Selbstkritik dabei bei Ihnen, Herr Juncker? Immerhin hat Donald Trump ja während Ihrer Zeit als Kommissionspräsident darauf hingewiesen, dass Europa zu wenig für seine Sicherheit ausgibt. Also fühlen Sie sich auch ein bisschen persönlich mitschuldig an diesem embryonalen Zustand?
Der erste amerikanische Präsident, mit dem ich Gespräche über Europa geführt habe, war Bill Clinton, damals war ich Premierminister. Ich habe derartige Gespräche mit Bush Sohn und mit Obama geführt und dann mit Trump. Es ist eine Konstante der amerikanischen Außenpolitik, dass sie sich nicht zu Unrecht über das mangelnde Engagement der Europäer in Sachen eigener Verteidigung Europas beschweren. Ich habe 2015, glaube ich, war das, sehr engagiert für die Schaffung auf lange Sicht einer europäischen Armee plädiert. Damals wurde ich beschimpft von allen möglichen Menschen in Europa und außerhalb Europas. Jetzt stellt sich heraus, dass diese Vorstellung nicht so abwegig war, wie sie damals erachtet wurde. Im Übrigen fühle ich mich überhaupt nicht wohl in meinen Schuhen, weil ich mit zu denen gehöre, die der Friedensdividende, die Anfang der 90er Jahre über Europa geschwappt ist, vertraut habe, war wirklich überzeugt davon. Putin hat das ja auch unter dem Applaus aller Fraktionen im Deutschen Bundestag 2000 eines gesagt. Ich war wirklich der Auffassung, der Kalte Krieg ist vorbei. Und ich war eigentlich hoffnungsvoll, dass wir in eine glänzende Zukunft uns hineinbewegen würden. Und habe deshalb auch die Alarmsignale, die vor allem aus Mitteleuropa ausgesendet wurden, eigentlich nie wirklich mir zu Herzen genommen. Das Beispiel zum Vorwurf, weil ich habe damals mit den Mitteleuropäern immer gestritten, indem ich darauf hingewiesen habe, es läge außerhalb jeder Vorstellungskraft, dass Moskau militärisch in Ost- und Mitteleuropa agieren würde. Ich war naiv, die Ost- und Mitteleuropäer haben recht. Insofern fühle ich mich der Naivität und des Trugschlusses zu 100% schuldig.
Mhm. Jedenfalls, was die russische Aggression angeht. Und wenn wir jetzt nochmal auf Amerika schauen, eine Wahl steht dort an. Die Wiederwahl Donald Trumps wird ja durchaus prognostiziert. Wie gut ist Europa darauf vorbereitet, Ihrer Sicht nach? Und ich habe nochmal nachgelesen, 2018 waren Sie bei ihm, haben ihn geküsst. Würden Sie das heute als einen Fehler bezeichnen, ebenso wie der Blick auf Putin?
Ich habe mich 2018 in Sachen sich anbahnender Handelskrieg mit Trump verständigt und diese Handelskrise zwischen den USA und Europa würde zumindest vorübergehend abgestellt. Ich bin der Auffassung, dass wir besser vorbereitet sind auf einen Trump-Sieg und auf einen Wiedereinzug von Trump ins Weiße Haus, als wir das 2016 waren, als er als Präsident der Amerikaner angetreten ist. Wir haben unsere Verteidigungsbereitschaft erhöht. Unsere Truppen werden finanziell stärker unterstützt, als dies zuvor der Fall war. Wir kennen Trump inzwischen, wissen, wie er agiert und wie er reagiert. Insofern sind wir vor massiven Überraschungen gefeit. Aber einfach wird das nicht. Einfach wird das aber auch nicht mit einem Präsidenten, der aus dem demokratischen Lager käme. Beide sind America first.
Mhm. Am 9. Juni ist dann ja bei uns eine nächste Wahl, die nächste Europawahl angesetzt. Ein großer Stimmenzuwachs für die Rechtspopulisten wird prognostiziert, also von Politikern, die die EU explizit kritisch sehen, sogar manchmal ablehnen. Eine Galionsfigur dieser europäischen Rechten ist ja die italienische Ministerpräsidentin Meloni, vor der Sie nachdrücklich gewarnt haben, also Ihre EVP-Parteikollegen gewarnt haben. Warum eigentlich? Immerhin verhält sich Meloni ja in Sachen Russland-Ukraine weniger wankelmütig als so mancher Sozialdemokrat.
Also die Einschätzung europäischer Politiker darf nicht auf ihre Haltung zur Ukraine und zu Moskau reduziert werden. Das europäische Themenfeld ist wesentlich breiter als nur Ukraine und Moskau, so wichtig beide auch sind. Frau Meloni macht in Europa einen Job, der nicht schlechter ist als das, was andere Regierungschefs in Brüssel abliefern, aber das, was sie gesagt hat, das, was sie gefordert hat, um Ministerpräsidenten zu werden, fällt bei mir nicht in Abfall einmal vorübergehender Ereignisse. Sie hat mit antieuropäischer Rhetorik die Wahl in Italien zu ihren Gunsten entschieden. Entweder erleben wir jetzt die echte Meloni oder die echte Meloni war die, die wir in Wahlkampfzeiten entdeckt haben. Ich bin jedenfalls dagegen, dass man ohne weiteres jetzt sich vorstellt, dass das zu einer verbrüderungsartigen Herannäherungsweise der EVP an die Partei von Frau Meloni gibt, wäre da sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Um Klartext zu reden, ich bin dagegen.
Mhm. Sie haben vorhin leicht polemisch gesagt, vielleicht auch auf Blick auf mich, der 1988 geboren, in der Tat nicht auf einen so breiten Erfahrungsraum und Erwartungshorizont hinausschauen kann, wie jemand wie Sie, der so lange Erfahrung hat. Wenn Sie heute auf die europäische Gegenwart schauen, mit Ihrer ganzen Erfahrung als europäisches Schlachtross, wie Sie sich bezeichnet haben, wovor haben Sie Angst und was ist Ihre größte Furcht, wenn Sie an die Zukunft Europas denken?
Ich habe Angst vor den Folgen, die aus historischer Vergesslichkeit resultieren könnten. Klein ist die Zahl derer im Westen Europas, die noch über direkte Kriegserfahrung aus den Jahren 40 bis 45 verfügen. kleiner wird die Zahl der inzwischen erwachsen gewordenen Söhne der Kriegsgeneration. Es gibt kaum noch jemanden unter den aktuell in Europa Regierenden und in der Gesamtbevölkerung trifft dasselbe zu, die zu Hause noch über Kriegserfahrungen reden, weil es einfach niemanden mehr gibt, der über solche verfügt oder über einen Vater verfügte, der davon erzählen konnte. Nichts ist schlimmer, als wenn man das Schlimme vergisst, nur weil man das Gute merkt.
Das heißt, die Zukunft Europas, wo sehen Sie da die größten Probleme, Herausforderungen? In der Vergesslichkeit, das heißt also am Ende aber auch in Fragen von Krieg und Frieden. Ja? Nicht in der Wirtschaft in erster Linie, sondern in der Bedrohungslage, die durch Krieg hervorkommt.
Ich halte Krieg für die größte Bedrohung, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gibt. Es ist uns gelungen, in Europa Krieg zu verhindern. Es ist uns gelungen, also nach dem Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Es ist uns gelungen, aus diesem ewigen Nachkriegsgebet nie wieder Krieg ein politisches Programm zu entwerfen, der bis heute in unserem Teil Europas seine, wie ich hoffe, andauernde Wirkung zeigt. Wir dürfen uns nicht irre machen lassen von denjenigen, die denken, die Europäische Union wäre zu teuer und das wäre einfacher und billiger, im nationalen Alleingangpolitik zu gestalten. Eine Stunde Krieg ist teurer als 10 Jahre Europäische Union.
Was muss sich ändern am EU-Konstrukt, an diesem Gesamtkunstwerk, damit die ja doch größer werdende Zahl der Antieuropäer geschwächt wird? Gerade eine junge Generation verliert ja den Glauben an die Kraft Europas. Was tun, um diese junge Generation wieder auf die europäische Idee einzuschwören? Hilft da das alte Narrativ vom Krieg noch oder braucht es neue sozusagen Anreize für den Glauben an Europa?
Ich habe über viele Jahre immer wieder das Thema Krieg und Frieden, die Beschreibung dieses ewigen europäischen Dilemmas thematisiert. Und viele haben mir gesagt, hör auf mit diesem Narrativ, das interessiert niemanden. Ich glaube, es interessiert heute wieder stärker und deshalb nach dem Vorgang in der Ukraine und sonst wo in der Welt, es gibt viele Kriege weltweit, entsteht eine neue Sensibilität für dieses essentielle Menschheitsthema Krieg und Frieden. Im Übrigen denke ich, dass wir, um das mal auf in saloppem Deutsch zu sagen, etwas lahmarschig geworden sind, wenn es um Europa geht, weil wir uns ungenügend für die Befindlichkeiten außerhalb des eigenen Landes, obwohl Mitglied der Europäischen Union, interessieren. Was wissen wir Deutsche und Luxemburger eigentlich über die Lappen? Und was wissen die Nordschweden über die Befindlichkeit Südsiziliens? Wir lieben uns nicht genug in Europa, um uns so füreinander zu interessieren, wie wir es tun müssten, um aus diesem Reichtum Europas, der aus den verschiedensten Diversitätsquellen entsteht, eine Kraft zu machen, die den Kontinent eint und nicht die Länder auseinander dividiert.
Fast schon ein Schlusswort, aber eine Abschlussfrage habe ich noch. Wir sind ja in der FAZ hier, im FAZ-Podcast für Deutschland. Wenn Sie, Herr Juncker, heute auf Deutschland schauen, im Jahr 2024, wirtschaftlich schwächelnd, innenpolitisch zerstritten, durchaus auch vom Populismus bedroht, was für einen Rat haben Sie für dieses Land, für unsere Leute?
Mein Rat wäre durchhalten. Mein Rat wäre nicht auf jede Aufregung so zu reagieren, dass die Aufregung noch größer wird. Mein Rat wäre strikt am proeuropäischen Kurs festzuhalten, der Gott sei Dank die größeren Parteien in Deutschland immer wieder auf gemeinsamen Kurs zurückbringt, wenn sie mal vorübergehend entweihen sollten. Mein Rat wäre, Interesse für andere aufzubringen. Mein Rat wäre, nicht nur auf Europa zu starren, sondern Deutschland und Europa immer wieder im tugendhaften Vergleich mit anderen Teilen der Welt regelrecht zu lesen und zu spüren. Deutschland ist nicht am Ende.
Herr Präsident, ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Alles Gute Ihnen.
Ja, alles Gute Ihnen.
Wir sind in Europa zu lahmarschig geworden, sagt das europäische Schlachtross Jean-Claude Juncker. Er fordert mehr Liebe zu oder zumindest mehr Interesse füreinander. Ein Politiker mit einer gewissen Gravität ist das, aber eben auch einer, der die Lage sehr gut einschätzen kann, aus seiner Erfahrung heraus und mit seinem wachen Gespür für die entscheidenden, riskanten Fragen der Jetztzeit. Aus seiner Fehleinschätzung des russischen Präsidenten macht Juncker keinen Hehl. Auf Trump sieht er uns in Europa besser vorbereitet als 2016. Das macht ja ein bisschen Hoffnung. Aber seine größte Angst macht ihm die Vergesslichkeit jüngerer Generationen. Nichts ist schlimmer, als das Schlimme zu vergessen. Ein Satz, über den man durchaus noch etwas nachdenken kann. Die Idee eines einigen Europas steht vor vielfältigen Gefahren. Pro-russische Allianzen zeichnen sich ab. Volksverhetzende Stimmen werden im Juni bei der Wahl womöglich ins Europäische Parlament ziehen. Der Wirtschaftskrieg mit China und den USA pausiert nur kurzzeitig, so scheint es. Aber denken wir an Hölderlin. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und eben dieses Rettende hat Juncker in einer jüngeren Generation ausgemacht, die sich unter dem Eindruck des russischen Krieges wieder stärker für den europäischen Zusammenhang einsetzen könnte. Ob am Ende sogar, wie Präsident Macron es vorschlägt, unter Einsatz des eigenen Lebens, bleibt abzuwarten. Für mich jedenfalls war das ein eindrucksvolles Gespräch heute mit einem überzeugten und überzeugenden Europäer. Am Ende lag da sogar ein bisschen Kennedy in der Luft. Don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. Das könnte man auch auf Europa übertragen. Was bedeutet es für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, heute im Jahr 2024 Europäer zu sein? Schreiben Sie uns doch Ihre Meinung dazu oder zu dem, was Jean-Claude Juncker gesagt hat, unter podcast@faz.de. Das war er, der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Montag, den 8. April, mit mir, Simon Strauß. Mitgeholfen haben Kevin Gremmel und Michael Götz. Morgen ist hier meine Kollegin Livia Gerster für Sie da zum Thema Kindergrundsicherung. Bis dahin, machen Sie es gut.